David!
Robert!
Ach, es ist wieder soweit. Es ist wieder Aufnahmetag beim Podcast. Es ist ein guter Tag, aber wir sitzen uns mal nicht im Studio gegenüber, aber die Technik heutzutage ist ja so Knaller. Ne? Merkst ja gar keinen Unterschied.
Warum? Mehr. Weil unser Cutter was Urlaub macht oder so, oder?
Nee, nicht unser Cutter ist im Urlaub, das ist aber kein Problem. Wir haben ja sehr gute Ersatzcutter. Nee, und die ganze Firma, die ganze Produktionsfirma ist in Betriebsferien, David. Das kennst du nicht.
Das allerletzte.
Weil du Urlaub hast und weil du immer durcharbeitest. Aber die meisten Menschen da draußen nehmen tatsächlich, im Gegensatz zu dir und mir, mehrere Wochen Urlaub im Jahr, David.
Nee,
und so jetzt auch mal die ganze Firma.
Ihr habt jetzt live den Wandel bei mir erlebt. Ich habe nach Lissabon schon gemerkt, so, oh, das finde ich voll cool. Und jetzt war ich ja in Erfurt und dachte auch wieder, ach, so Städtetrips machen mir eigentlich auch voll Spaß. Ich will das jetzt regelmäßig machen. Nächste Woche bin ich in Frankfurt.
In was? In Frankfurt?
Frankfurt, ja, am Wochenende.
Das ist immer ein heißes Pflaster. Aus dem Bahnhofsviertel raus und dann kann man was erleben.
Ja.
Aber da drin ankommen, ist immer speziell.
Wir lassen uns mit dem Flieger über der Stadt abwerfen und gucken mal, wo wir landen.
So, David, ich bin über was Witziges gestoßen. Damit möchte ich heute gerne eröffnen, okay?
Es ist also jedes andersrum. Mal, wenn du sagst, ich habe einen Trivia mitgebracht, dann kribbelt's bei mir vor allen Dingen in der Lendengegend.
Nee, es ist kein richtiger. Also erstens danke für deine Lendengegend und zweitens, ich bin drüber gestolpert bei Social Media über eine Frau und auch ihre außergewöhnliche Leistung. Dann ist Gina über das Gleiche gestolpert. Und noch über einen zusätzlichen Fakt von ihr, wo ich dachte, oha, jetzt habe ich was, das muss ich David erzählen. Vielleicht sagst du auch, ist nicht meins. Kennst du Judith Love Cohen?
Nee.
Nie gehört, richtig? Nee. Nie gehört. Die ist auch 1933 geboren und die war eine amerikanische Ingenieurin in einer Zeit, in der quasi im Ingenieurs- und technischen Wesen und Mathematik und so weiter Frauen kaum eine Rolle spielten. Und die hat für die Apollo-Raumfahrtmission das sogenannte AGS, das Abort Guidance System, übernommen, was quasi auch dafür verantwortlich ist, dass wenn es zu menschlichem Versagen kommt, die Technik übernehmen kann und Dinge korrigieren kann. Und das hat vor allem später dann auch tatsächlich Menschen das Leben gerettet, als es zu einem Brand an Bord kam. Warum ich dir das erzähle, ist, diese Frau war so versessen auf ihren Beruf und hat immer andere Frauen auch motiviert, technische Berufe zu ergreifen, weil die beispielsweise an der Uni in den Fächern wie Mathematik und so nie gleichgesinnte Frauen gefunden hat. Ein Berufsberater hat ihr mal vorgeschlagen, sie solle doch lieber auf eine Töchterschule gehen, also auf eine höhere Töchterschule, um zu lernen, wie sich eine richtige Dame verhält, statt sich der Wissenschaft oder der Mathematik zu verschreiben. Und hat sie gesagt, sie drauf. Sie hat sogar, als sie schwanger war, im Kreissaal noch weiter an diesem System gearbeitet, weil sie da einfach Probleme lösen wollte und gesagt hat, nee, das muss ich fertig kriegen, egal ob jetzt hier das Kind rauskommt.
Mhm.
Und jetzt fragst du dich, warum erzählt denn Robert das jetzt in einem Filmpodcast? Jetzt kommt diese kleine Sache, die ich sehr süß finde daran. Diese Frau, die anscheinend immer gegen andere Widerstände und sich gedacht hat, warum denn nicht, hat in jener Nacht auch ein Kind geboren, das für uns, glaube ich, auch eine Person ist, wo wir sagen, der ist auch irgendwie anders als alle anderen, denn diese sehr geschätzte Judith Cohen ist die Mutter von Jack Black.
Aha, okay.
Jack Blacks Mutti ist im Grunde eine, die, erinnerst du dich noch, wie hieß denn dieser NASA-Film mit den Frauen Hidden Figures?
Ja.
Ja, irgendwie so da gefühlt spüre ich die, wenn ich diese Geschichte höre. Und jetzt wissen wir, warum Jack Black so drauf ist. Weil wenn du von so einer Frau, glaube ich, großgezogen wirst, die sich sagt, scheiß drauf, so, mach doch. Den quetsche ich nicht ins System. Dann kommt Jack Black raus, der nun wirklich einer ist, bei dem du immer auch so denkst, der geht halt immer und der ist leidenschaftlich und der ist halt, den kannst du gar nicht in eine Schublade reinpressen, finde ich.
Ja, okay, krass. Das hätte ich nicht gedacht. Es ist witzig, wie viele Schauspieler und Schauspielerinnen so berühmte Eltern haben, von denen ich noch nie gehört habe. Bei Kate Hudson zum Beispiel. Kate Hudson habe ich übelst lange gebraucht, um herauszufinden, dass die Eltern Goldie Hawn und Kurt Russell sind, beziehungsweise ich glaube, Goldie Hawn hat Kate Hudson mit einem anderen Mann bekommen, aber ich bin so schlecht in diesem ganzen Gossip-Zeug, dass ich immer erst Jahre nach allen anderen merke, so, was? Die ist die Tochter von...
Aber das ist ja auch so ein bisschen eine Frage von Kausalität und Korrelation, ne? Dass man sich, es gibt ja so Studien, die sagen, dass 95% aller Kinder von Ärzten auch Ärzte werden. Na, dann fragt man sich, okay, da müssten ja eigentlich so Künstlerkinder bestimmt dann eben auch Künstlereltern haben und dementsprechend irgendwie logisch, dass ein gewisser prozentualer Anteil bekannte Eltern hat.
Ja.
Ich meine, wusstest du, dass der Vater von Michael Douglas...
Ja. Kurt Douglas? Nein, die hätte ich nie in Verbindung mit.
So, jetzt.
Hast du das mit?
Ich meine,
was habe ich? Hast du das mitbekommen übrigens? Das wollte ich dich noch fragen mit Megalopolis diese Woche.
Dass der ganz gezeigt wird? Nee,
offenbar nicht.
Was ist passiert?
Das war meine Lieblingsstory der letzten Woche. Megalopolis, habt ihr alle mitbekommen, haben wir ja auch schon besprochen. Francis Ford Coppola bringt sein neues Monumentalwerk, was er mit seinem Weinimperium quasi finanziert hat. Und hatte ja ganz lange auch keinen Abnehmer gefunden. Das hat sich dann Lionsgate gefunden. Und Lionsgate, wissen wir gerade, die haben es echt nicht leicht. Borderlands ist ein ganz brutaler Flop geworden.
Das 8 Millionen zum Start in den USA.
Ja, ja. Und jetzt ist es sogar noch schlimmer gekommen. Ich hatte es letzte Woche im Podcast schon gesagt, habe ja mal vorgelesen, was haben sie noch? Unter anderem Never Let Go, den ich letzte Woche geguckt habe, wo ich dir auch wieder eine Sprachnachricht geschickt habe, glaube ich. Oder eine Textnachricht, wie ich den fand. Da darf ich aber leider noch nicht drüber sprechen. Aber jetzt ist am Wochenende in den USA The Crow gestartet, auch von Lionsgate, und hat nicht mal 5 Millionen Dollar eingespielt. Also katastrophal. Also richtig, richtig schlimm. Könnte einer der krassesten Flops ever werden.
Das ist so ein Film, wo die Kritiken bei uns in Deutschland mehr Klicks haben, als der Film nachher Besucher hat wahrscheinlich.
Nee, ja? Also es ist ja wie bei Borderlands. Also ne, die Leute freuen sich dann auch auf die Kritiken, und so sieht's bei The Crow. Das schreiben die Leute mir auch unter die Videos. Ich will jetzt schon wissen, was er zu The Crow sagt. Und in den USA hat der jetzt, glaube ich, auch zum Start 3% bei Rotten Tomatoes gehabt. Und als nächstes kommt dann Ende des Monats, also Ende September, kommt Megalopolis. Und da wurde jetzt ein neuer Trailer diese Woche veröffentlicht. Und da haben sie sich das mal anders gedacht, nicht so diese Szenen aus dem Film zu zeigen. Wenn du jetzt nach dem Trailer guckst, wirst du ihn vielleicht gar nicht mehr finden, weil Lionsgate hat den überall zurückgezogen. Es gibt aber sicherlich noch bei YouTube, könnt ihr euch den angucken. Schaut einfach nach.
Also bei mir wurde er noch nicht geclaimed auf dem Kanal.
Ach so, okay, dann hast du den auch hochgeladen. Aber ja. Hast du reingeguckt? Wahrscheinlich nicht.
Wie, was habe ich reingeguckt?
Na, ist dir aufgefallen?
Nee, nicht den neuen, ich habe den eher, so, den ersten, wo auf dem Dach steht.
Okay, aber im neuen haben sie es so gemacht, da haben sie nicht diese Szenen gezeigt, sondern sie bauen es andersrum auf. Megalopolis hat nämlich in Cannes schon wieder vernichtende Kritiken bekommen, beziehungsweise sehr, sehr gemischte, aber es ging eher in die negative Richtung. Und die PR-Abteilung hat sich gedacht, da machen wir doch eine Stärke draus. Denn über The Godfather, also der Pate und Apocalypse Now, wurde damals ja auch krass abgelästert. Ja, die Kritiken haben diese beiden Filme auch in Grund und Boden getreten. Und deswegen gibt es da erst Szenen zum Paten zu sehen, dann zu Apocalypse Now und auch zu Dracula, den er in den 90ern gemacht hat, mit Quotes.
Wie so ein Legacy-Trailer.
Genau, echt, so ein Legacy-Trailer, genau. Und es gibt Zitate von ganz vielen Journalisten, vor allen Dingen von sehr großen Journalisten, unter anderem Pauline Kael ist eine der bekanntesten amerikanischen Filmkritikerinnen, die für den New Yorker arbeitet. Und die Variety wurde gequotet. Und dann passierte was Lustiges. Einer dieser Kritiker hatte sich zu Wort gemeldet, beziehungsweise die Variety hatte geschrieben, Moment mal, wir haben mal in die alte Kritik geschaut und da wird dieses Zitat gar nicht erwähnt. Und dann haben Leute angefangen mal zu suchen und haben gesehen, alle Zitate, die benutzt wurden, lassen sich überhaupt nicht in den jeweiligen Kritiken, die zum Teil noch online sind, finden. Und die Zeitungen haben sich daran beteiligt. Wenn es dann die Online-Artikel nicht mehr gab, haben sie selbst in ihren Archiven nachgeguckt. Und es stellte sich dann eben heraus, dass das alles erstunken und erlogen war. Woraufhin Lionsgate den Trailer dann, mussten sich entschuldigen, haben den Trailer zurückgezogen. Und wie sich herausstellte, hat der Marketing-Typ von Lionsgate per AI diese Sachen erstellen lassen. Und die AI hat sich, und das haben Leute auch herausgefunden, aus anderen Reviews, die andere Kritiker geschrieben haben oder zum Teil dieselben, haben die sich diese Quotes zusammengesucht. Und die AI hat das dann in ein neues Zitat verpackt. Und da hat offenbar keiner gedacht, dass das Internet nicht vielleicht darauf kommen könnte. Und das war der große Lacher diese Woche, weil unter anderem, was viele gesagt haben, Pauline Kael hat zum Beispiel den Paten, den sie angeblich laut Trailer scheiße fand, war eine der größten Fürsprecherinnen für der Pate. Also zum Teil war es auch noch völlig verquer zu dem, was der Realität entsprach. Und deswegen ist es ein Marketing-Desaster nach dem anderen. Francis Ford Coppola hat sich heute auch irgendwie zu Wort gemeldet und hat gesagt, er hatte keinen Bock auf diese woken Filme und deswegen hat er da extra Leute wie John Voight oder Shia LaBeouf reingecastet, die gecancelt wurden, um denen auch einen Platz, einen Ort zu geben. Und da regen sich die Leute auch gerade auf. Also dieser Film macht gerade alles dafür, echt unterzugehen. Und das ist ein schwarzes Jahr für Lionsgate. Und die Frage, die sich online schon echt häufig stellt, wie lange wird es dieser Verleih noch machen? Auf jeden Fall wird der Marketingchef es nicht lange machen, der wurde gefeuert.
Das ist ja weird. Künstliche Intelligenz, na hoffentlich ergibt sich irgendwann mal demnächst auf einer technischen Messe, wo wir vielleicht zusammen auftreten, das Thema darüber mal ein bisschen ausführlicher zu reden.
Weiß ich nicht, wo könnte das denn passieren?
Auf der IFA am 6. September, da, 15 Uhr, auf der Dream Stage, Hub 27, David. Ja. Ich drop die Lines.
Wir haben es letzte Woche ja schon angekündigt, machen wir die Kauflinks unten rein?
Kann sein, aber ansonsten, wir haben es auch auf Instagram, du brauchst ja bloß ein IFA-Ticket. Weil ich frage mich ohnehin, weil ich weiß gar nicht, wie wird das jetzt reguliert, ne? Also, da kommen jetzt 50 oder 100 Leute, okay. Was ist denn, wenn da auf einmal so 800 Leute stehen
das
vor so einer Bühne? Wie ist denn das da?
Also darum kann sich die IFA kümmern.
Die IFA kümmern, okay, gut. Wir werden sehen, wir freuen uns auf jeden Fall.
Du sagst gerade, die Leute können bei Instagram gucken, aber wir haben ja Stories hochgeladen und wir nehmen das heute an einem Dienstag auf. Meine ist damit schon 12 Stunden alt und da wird die Donnerstag, wenn dieser Podcast erschienen ist, nicht mehr draußen sein. Deswegen hier nochmal kurz die Infos. Am 6.9. haben wir schon angekündigt, auf der IFA sind wir mit Dietmar Wunder, das haben wir letzte Woche noch nicht gesagt, unserem super Spezialgast. Ich glaube, immer noch eine der meistgehörten Podcast-Folgen mit ihm als Gast.
Nach wie vor. Ich glaube, die meiste oder zweitmeiste, wenn ich mich richtig erinnere.
Und der kommt zu uns, weil wir gesagt haben, ey, wir wollen auf so einer Technikmesse gerne über künstliche Intelligenz sprechen und wie es den Film verändert. Aber er kann uns gleichzeitig auch noch so ein bisschen darüber berichten, wie das ist, vor allen Dingen als Sprecher, weil die haben ja auch eine gewisse Bedrohung. Gibt ja mehr als genug KI-Stimmen, auch die auf YouTube schon eingesetzt werden. Das ist am 6.9. Tickets könnt ihr, weiß ich nicht, ob die nicht schon ausverkauft sind, aber ihr, ach nee, Quatsch.
Nein, geht ja noch. Die IFA-Tickets sind, glaube ich, nicht ausverkauft.
Nee, oder? Stimmt. Die könnt ihr normal kaufen, aber ihr könnt die gewinnen. Ihr könnt bei uns gewinnen. Wir posten euch unten den Link in die Shownotes. Aber ob es noch welche gibt, das weiß ich nicht, weil dann sind schon 2 Tage vergangen. Die Tickets für Berlin waren ja neulich nach nicht mal 24 Stunden weg.
Es wird wunderbar. So, und damit
herzlich willkommen
zu zwei.
Die Pech.
Und Schwafel. David, ich würde gerne ein kleines Shoutout machen. Ich würde mal rausschreien, okay?
An wen?
Weil wenn Menschen Filme lieben und Serien lieben und sich damit auseinandersetzen, dann muss man ja auch zusammenhalten. Ne? Über Nerd und Kultur haben wir hier schon oft geredet und haben so viele Kollegen als Gast. Und jetzt grüßen wir Streter Bender Streberg. Die machen nicht ganz so oft, muss man sagen. Da kommt dann so, ich habe mal, wenn man so ein bisschen drüber schaut, mal ist 2 Wochen Pause, mal 4 Wochen Pause. Thorsten Streter kennt ihr, Kabarettist und Autor. Hannes Bender, Comedian und Synchronsprecher und Gary Streberg, Drehbuchautor. Die drei setzen sich zusammen, bezeichnen sich selbst auch so ein bisschen als die alten Herren der Filmkunst und der Serienliebelei. Wenn man reinhört, sie können echt, also du merkst die Leidenschaft, wenn sie darüber diskutieren, wie zum Beispiel nach dem Tod von Donald Sutherland, so ein bisschen die Karriere, ne, wenn die Gondeln Trauer tragen und so weiter. Revue passieren lassen, sich auch so ein bisschen erinnern, als sie das wo, wann, wie das erste Mal gesehen haben. Und da merkst du schon, da sind einfach zwei, die haben sich jetzt nicht reihen, natürlich, die haben sich nicht überlegt, ich mag jetzt Film seit gestern, wenn Podcast machen, sondern die ihr Leben lang schon Filme und Serien mögen und darüber fabulieren und diskutieren sie. Und ab morgen, also wenn ihr diese Folge hier heute von uns hört, wenn sie rauskommt, am morgigen 30.8. gibt es die nächste Folge und da sprechen sie über das gesamte große Werk von Quentin Tarantino. David, was ist denn dein Lieblings-Quentin Tarantino-Film?
Ich würde...
Soll ich dir welche nennen? Nee, nicht, dass du gar keine
stimmt,
kennst.
Ja, stimmt, das wäre gut, wenn du mir einen... ich finde...
Kill Bill 2.
Nee, ich muss sagen, Inglourious Basterds ist schon allein wegen Christoph Waltz so krass, aber ich glaube, noch ein bisschen mehr als den und Pulp Fiction mag ich eigentlich Django Unchained. Ich finde, Django Unchained ist so ein richtig schöner, runder Film und die zentralen Schauspielleistungen sind so beeindruckend, gerade Christoph Waltz. Also den gucke ich mit großer Freude immer wieder, aber eigentlich muss man fast Pulp Fiction sagen. Ich kann mich bei dem nicht entscheiden. Super schwer.
Also bei mir sind Glorious Bastards vor Pulp Fiction und ich habe Django Unchained echt nur einmal gesehen.
Oh, den gucke ich ständig. Den
müsste ich mal wieder machen. Ja, das ist einfach nur, weil da war ich schon in diesem ganzen YouTube-Ding drin und du weißt ja, dann gucke ich jede Woche Filme. Ich habe mal geguckt, ich habe außer den Serien auch, glaube ich, schon 130 Filme gelockt dieses Jahr auf Letterboxd.
Du hast viel mehr geguckt als ich dieses Jahr. Ich bin jetzt gerade so bei echt? 100, ja.
Na, vor allem, ich schreibe auch fleißig, ne? Kommt richtig was zusammen. Ich dachte so, hoch, aha. Ja. Sieh mal an, habe ich manchmal Respekt vor meiner eigenen Leistung.
Jetzt respektieren wir aber erstmal die Leistung von Streter, Bender
Streberg. Und Streberg. Wie gesagt, da habt ihr morgen die neueste Folge, setzen sich mit Quentin Tarantino auseinander. Und wenn ihr gerne weiter mehr Film- und Serienliebe hören möchtet, könnt ihr das natürlich tun. Die gibt's überall dort, wo es Podcasts gibt. Hört gerne rein. Und das ist natürlich schön, das merke ich gerade ehrlicherweise. Ich habe darüber auch nachgedacht, Eve und Eves YouTube-Podcast, der auch gut funktioniert, Kanal, der gut funktioniert. Ich finde das ja richtig schön, weil ich habe immer das Gefühl, es gibt genug Branchen, wo jemand, wenn man was Neues macht oder Leute das Ähnliche machen, ganz viel in so ein Konkurrenzdenken verfallen. Und ich finde das richtig schön, weil damit eine Awareness in so einer breiten Masse geschaffen wird. Und ich finde das ehrlicherweise richtig cool, wenn sich immer mehr auch bekanntere Leute damit auseinandersetzen, weil es dann auch so ein Thema wird, das, was Filmkritiker und Filmjournalisten so aufarbeiten, für die Menschen interessant wird. Also ich merke jetzt in den 13 Jahren, die ich das mache, dass es ein kontinuierlich steigendes Interesse gibt. Wir wissen ja noch, als du gesagt hast, du machst jetzt Kritiken, war ich der Erste, der immer so, also dir gesagt hat, ey, das ist voll geil und lass mal und mach mal. Und ich finde das richtig toll, dass es dadurch eine größere Awareness gibt und dass wir nicht gegeneinander fechten und stechen, sondern da miteinander
sind. Nee, also vor allen Dingen, du siehst es ja, seit wir auch sehr viel auch mit den anderen zusammenarbeiten, hat sich gar nichts verändert an den Zahlen. Ist also eher noch so, dass wir uns gegenseitig alle befruchten. Ich glaube, wir haben viel davon gehabt, dass wir miteinander machen. Yves hat ja jetzt natürlich viel davon, dass wir ihm alle zur Seite gestanden haben, aber ich merke immer wieder, das ist ja auch so ein breites Feld. Ich habe zum Beispiel letzte Woche mit einem Kanal, der ist eher unbekannt, ich denke, du wirst ihn nicht kennen, Fancy Reviews, schon mal gehört?
Nee.
Der macht Kritiken, die erinnern so ein bisschen an so amerikanische Vorbilder. Die nehmen sich einen Film raus und machen dann so 30 Minuten, gehen sie so Szenen durch, reden aber auch über Hintergründe. Und er hat das ins Deutsche übernommen mit viel Humor. Und damit macht er was, was so anders ist als wir alle anderen, dass er seine Nische gefunden hat. Und er macht so mit seinen Videos mindestens so 50.000 und hat sich so schleichend zu einem der großen hochgearbeitet, wo ich trotzdem das Gefühl habe, die kennt noch gar niemand. Und der hatte mich angefragt und ich dachte auch sofort, ja logisch mache ich damit, ist doch, ne, er wollte mich einbauen in sein Video, ich habe mich geehrt gefühlt und vielleicht kann man in der Zukunft nochmal zusammenarbeiten und es wird nichts ändern. Deswegen, ich finde das immer...
Ich finde das gut, dass man immer mehr Leute sieht. Ich nehme auch immer wieder mal Podcasts auf, hatte letztens mit zwei, die waren 23, die Film studiert haben. Und dann war ich so krass, die kennen mich halt zu gucken, seitdem sie 12 waren, so meine YouTube-Videos.
Also jetzt
und
kommt so krass, die neue Generation die nach, die mit durch ja, uns vielleicht ja, zum ja, Teil ja. sogar noch inspiriert wurde.
Ich hatte die Woche einen, der komplett, der heißt irgendwie Kaiju noch was, der sich quasi mit Filmmonstern auseinandersetzt. Da haben, glaube ich, Sebastian, Yves und ich jeweils ihm quasi nur eine Nachricht geschickt, von wegen, dass er den neuesten Jurassic Kaiju-verse. World eigentlich mal objektiv betrachtet.
Kaiju-verse.
Kaiju-verse könnte sein. Und da haben wir auch was
Warum
Kurzes
hat
so aufgenommen.
Nicht
und ich finde das, hat er
Nein.
nicht? Ich weiß nicht. Du hast du die, guckst, obwohl deine Mails liest du eigentlich immer alle ganz fleißig. Jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Wir sind hier schon fast 20 Minuten lang und keiner weiß, worum es heute eigentlich geht. The Substance habe ich gesehen, David. Und ich bin, du hast schon geschmult bestimmt, wie ich ihn finde, ne?
Ich habe schon geschmult, ja. Ich weiß, wie du ihn findest. Ich war fast ein bisschen schockiert. Ich habe nämlich wirklich gedacht, dass du den nicht magst und dachte jetzt, als ich gesehen...
Wieso hast du gedacht, dass ich den nicht mag? Weil ich mich nicht gemeldet habe nach der
Vorführung? Nee, weil du normalerweise so bei so ganz weirden Sachen, Titan zum Beispiel, Bo's Afraid, also wenn's...
Oh, ich finde den gar nicht weird. Nur die letzten 10 Minuten habe ich gefühlt, da ist David nochmal richtig der Kopf rausgeploppt vor Freude und ich war so, eher nicht.
Okay, ja, nee, weil ich muss auch sagen, ich finde das Ende, dachte ich auch so, die Stimmung vorher ist so ganz anders und plötzlich kommt so ein Switch, der so extrem ist, muss man wirklich sagen, dass...
Komm, wollen wir gleich anfangen?
Na, ich würde gerne, soll er heute die Folge sein, wo wir über das...
Ach, du hast ja vollkommen recht, du willst hier
über das Fantasy-Filmfest
Fantasy
reden.
Dazu, das
so wie jedes Jahr. Stimmt. Eigentlich machen wir es jetzt mittlerweile schon dreimal, weil es gibt ja zwei kleine und einmal das große und wir sind wieder beim Großen angekommen. Das heißt, es gibt viele, viele Filme. Letztes Jahr hatten wir die Jungs vom Fantasy-Filmfest da. Dieses Jahr waren sie sehr beschäftigt. Ich habe auch erst am Freitag oder Samstag die Links für Filme bekommen, bei denen aber auch nicht wirklich viel dabei war. Das heißt, ich kann diesmal nur ins Grüne tippen. Ich habe nämlich nur einen davon auch geschafft zu gucken. Aber ein paar andere hatte ich schon gesehen. Wie
ins Grüne tippen? Tippt man nicht ins Blaue? Ins Grüne?
Ja.
Okay.
Ja. Also, unterbreche ich mich nicht.
Entschuldigung.
Und es gibt aber eine ganze Menge Filme, die echt spannend sind, über die ich euch kurz informieren möchte. Ein paar Sachen, wo ich selber noch denke, so, möchte ich noch sehen und einige, die wir schon geguckt haben. Ich habe letzte Woche schon erzählt, dazu gehören Kill, ein indischer Karatefilm, aber auch The Substance reden wir gleich drüber. Erstmal die Info. Das Fantasy Filmfest startet wie immer in 7 Städten, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg und Stuttgart. Es geht los am 4.9. und zwar bis zum 11.9., also eine Woche, und zwar in Berlin. Und dann kommen die anderen Städte, München, Nürnberg, Stuttgart und Hamburg sind ab dem 11. und dann geht's ab dem 18. weiter in Frankfurt und Köln, jeweils für eine Woche. Schaut am besten auf der Fantasy Filmfest Seite vorbei, da könnt ihr mal schauen und da gibt's dann auch das Programm. Und in diesem Programm sind ein paar wirklich spannende Sachen. Eine der spannenderen ist A Different Man. Ich weiß nicht, ob du von dem schon gehört hattest.
Nein.
Das ist der neue Film mit Sebastian Stan unter anderem und Adam Pearson. Adam Pearson kennst du vielleicht, der hat so eine seltene Hautkrankheit und der war in Under the Skin zu sehen, dem Science-Fiction-Film mit Scarlett Johansson und ihr werdet euch sicherlich an das Erscheinungsbild erinnern. Und in diesem Film geht es darum, dass er sich wünscht, ein perfektes Gesicht zu haben und irgendwie geht es dann, glaube ich, darum, dass er Rollen switcht oder dass Sebastian Stan eine Traumwelt Variante von ihm ist. Ich habe es nicht so richtig verstanden. Was ich aber sagen kann, der lief, glaube ich, auch in Cannes oder auf irgendeinem anderen Festival und wurde da ordentlich gefeiert. Also ich habe mir den deshalb gemerkt, weil der sehr, sehr gute Kritiken bekommen hat. Trailer sieht auch interessant aus, ein bisschen verkopft, ist auch wieder A24, sprich, da gibt's dann auch das Gütesiegel quasi obendrauf. Den werde ich mir auf jeden Fall hier in Berlin angucken. Dann werde ich mir auf jeden Fall auch Azrael angucken. Das ist der neue Film von Samara Weaving. Ich finde, die ist für mich so die absolute Scream Queen seit Evil Dead und vor allen Dingen Ready or Not mochte ich sie auch sehr. Hier geht's um eine Welt, in der die Frauen herrschen und aber das Sprechen verloren haben. Wenn man auf der Seite des Fantasy Filmfest guckt, das hast du gerade rausgefunden, steht da ohne Dialog, also ohne Sprache. Das heißt, also es wird wie A Quiet Place eine echte Geduldsprobe, vor allen Dingen im Kino, ob man das hinbekommt, das zu ertragen, ohne von dem Popcorn.
Oder The Artist damals, ne, war auch so ein Film.
Genau. Kill hatte ich schon letzte Woche angesprochen, ist ein indischer Karate-Film, kann man sagen. Das ist also ein Martial-Arts-Film, der sehr an The Raid erinnert, aber gekreuzt mit Train to Busan. Und was ich daran besonders mag, ist, dass er halt diese indischen Action-Tropes komplett außer Acht lässt. Es gibt am Anfang so ein bisschen, ne, da ist so ein Paar, die steigen in den Zug und da ist dann auch wieder Zeitlupe mit angesagt und diese Beauty-Shots, du kennst das in indischen Filmen, wenn die Kamera so an den Helden, der sich gerade obenrum entblößt hat, heranzoomt und dann flackert aber das Hemd noch so im Wind und du denkst so, oh Gott. Und das ist dann aber relativ schnell, gibt so einen Punkt, wo Kill sagt, nee, bis hierhin und nicht weiter. Und dann wird das eine richtige Tour de Force, wo eigentlich über eine Stunde nur noch geprügelt wird. Das ist für viele so ein bisschen ermüdend gewesen, bei deren Kritiken ich online schon gelesen habe. Ich fand das aber gar nicht so, weil der Film spitzt seine Spannung tatsächlich ganz gut zu. Und ich finde, er findet auch einen guten Umgang mit der Gewalt, weil er die auch so ein bisschen verurteilt, zumindest auf so einer Subebene. Deswegen Kill kann ich echt empfehlen. Ich hatte eigentlich gedacht, das ist der eine Film, den ich auch noch geguckt habe, dass ich euch den auch empfehlen kann. Aus der Türkei kommt nämlich der neue Film von Can Evrenol, oder, ich glaube, so wird er ausgesprochen. Sayara heißt der. Der hat vorher eher so Horrorfilme gemacht. 2015 kam Baskin, also auch so ein Okkult-Horrorfilm, der mit viel Splatter aufgeboten hat. Und das mochten sehr viele, unter anderem ich fand den auch ganz gut. Sayara ist aber scheiße. Ich dachte, es ist auch ein Martial-Arts-Film und online hatte ich gelesen, dass der richtig starke Kampfszenen hat, weil sie hier auch diese echten MMA-Techniken vor allen Dingen am Boden anwenden, also so Griffe und vor allen Dingen Würgegriffe, aber das erstens dauert es 60 Minuten, bis es soweit kommt und du merkst auch sehr schnell, der Film ist A, frauenfeindlich, wie ich finde, und B, ist er relativ platt. Also die Dramaturgie ist wahnsinnig plump und die Gewalt ist dann reiner Selbstzweck. Und am Ende hast du das Gefühl, okay, jetzt habe ich hier ein Blutbad gesehen, was einfach nur abartigste Gewalt zeigen möchte. Aber wofür jetzt alles, gerade die Action hat dann nicht für viel rausgerissen. Eigentlich ist es eine reine Rachefantasie, die ich so ein bisschen blöd fand. Das Einzige, was ich noch mochte, ist so ein bisschen die Stimmung und die Optik. Da muss ich also leider von abraten, aber es gibt mehr als genug andere Dinge, wie zum Beispiel Strange Darling. Das ist ein Film, über den ich nicht viel reden soll, habe ich im Internet gelesen. Der kriegt nämlich übelst gute Kritiken. In den USA ist der diese Woche, glaube ich, angelaufen. Und alle reden davon, das wäre einer der absoluten Horrorgeheimtipps, den keiner auf dem Schirm hatte. Unter anderem, die Kamera wird gemacht von Giovanni Ribisi, der Schauspieler. Der hat sich jetzt als Produzent verdingt. Der hat den produziert und hat gesagt, jo, mache ich, gebe da Geld mit rein, aber ich will selber die Kamera führen. Und was ich online viel gelesen habe, ist ein Film, der, wo man am besten sich überhaupt nicht informieren sollte, am besten nicht mal den Trailer gucken. Deswegen, ich weiß nur, dass es um einen Killer und eine Frau geht, mehr nicht, aber mehr sollte man, glaube ich, auch nicht wissen, weil der richtig viele Twists und Turns hat. Also es soll ein sehr clever geschriebenes Drehbuch sein. Der wird gefeiert. Strange Darling werdet ihr mich also auch auf jeden Fall sehen, wenn ihr nach Berlin kommen solltet. Und dann noch ein anderer Film mit S, Speak No Evil, ist das Remake des Films, den wir hier beide schon besprochen hatten. Ich weiß nicht mehr, weißt du noch, wo das Original herkam?
Ich würde sagen, das ist Dänemark, aber das finde ich auch raus. Oder Niederlande oder Norwegen, aber das finde ich schnell raus.
Falls ihr euch nicht mehr erinnert, der lief vor 2 Jahren auf dem Fantasy-Filmfest und wir hatten dann, glaube ich, mehrfach hier auch drüber gesprochen. Es ging um eine Familie, die trifft im Urlaub eine andere Familie, die sie dann zu sich einladen. Ne? Freunden sich an und sagen, ey, kommt doch mal bei uns vorbei. Und als sie dann vorbei...
Es ist ein dänisch-niederländischer Film. Themen tatsächlich, ah, ja. Entschuldige.
Und als sie dann bei ihnen vorbeikommen, merken sie, ah, irgendwas ist komisch. Und dann spielt der Film sehr, sehr clever und gekonnt mit diesem Gefühl von so einer Verpflichtung, was viele Menschen haben, ne? Die nicht anecken wollen, die am liebsten, ne, einfach problemlos durchs Leben gehen und deswegen zu allem Ja und Amen sagen. Und selbst in Gefahrensituationen geht bei ihnen der natürliche Selbsterhaltungstrieb offenbar nicht richtig los. Und damit spielte das Original, was das Remake jetzt macht, das mit James McAvoy unter anderem auftrumpft, der da auch im Trailer echt ziemlich cool aussieht und ein tolles Casting ist, muss ich sagen. Aber dieses Remake soll wohl relativ viel ändern. Was das bedeutet, ich glaube, das ganze Ende ist neu, was ich schade finden würde, weil das Original hatte ein fantastisches Ende. Es könnte den Amerikanern wieder zu hart gewesen sein, aber ich gucke mir trotzdem an, weil ich wissen will, was sie daraus gemacht haben. Und dann gäbe es noch The Substance.
So.
Jetzt du.
Also Speak No Evil bin ich erstmal, das würde ich kurz noch sagen, echt gespannt, weil das Ende unglaublich stark war und einem so richtig im Magen herumrührte. Und ich mag ja dieses Gefühl, was du beschrieben hast, dass man quasi anfängt, seine Instinkte zu missachten, um Anstand und Moral zu bewahren. Während die anderen aber schon drauf pfeifen, hier dann das Ganze von England und USA adaptiert als Land, in das man geht und nicht diesmal im Italien-Urlaub kennengelerntes Paar, was in die Niederlande geht. The Substance. Ich hatte von David schon so Gutes gehört. Seit Cannes hörte man sehr, sehr viel über diesen Film, vor allem auch von der Leistung von Demi Moore. Ich hole euch kurz mal ab. Es geht um Elizabeth Sparkle, die ist eine Schauspielerin in Hollywood, die hat die beste Zeit hinter sich. Die hat mal einen Oscar gewonnen, die hat einen Walk of Fame bekommen, aber auch der hat langsam so Risse, weil die Zeit einfach vergeht. Inzwischen ist sie beim Fernsehen gelandet, in einer Aerobic-Sendung, im Morgenprogramm, aber auch dafür ist nach ihrem 50. Geburtstag langsam kein Platz mehr. Und das merkt man auch durch einen TV-Produzenten, richtig gut gespielt von Dennis Quaid und richtig eklig, der ein Macho ist, der ein Sexist ist, der ein schmieriger Typ ist und kein Hehl daraus macht, dass er diese Frau nicht mehr gebrauchen kann. Der braucht was Junges, was Junges und was Knackiges. Und mitten im Hollywood-Schönheitswahn zerfällt diese Frau so ein bisschen daran, ne? Fragt sich, wer bin ich denn eigentlich? Und dieses Spotlight, was immer kleiner wird und immer mehr von ihr abgewendet wird, selbst wenn ihr jemand auf der Straße sagt, dass sie für ihn die schönste Frau ist, dann merkst du richtig in ihrem Blick, da heischt sowas, was sie selbst gar nicht herstellen kann, was ihr Ego gar nicht hergibt, weil sie sich selbst gar nicht liebt. Und deswegen bekommt sie aber auf eine merkwürdige Art ein Angebot, nämlich eine Substanz zu sich zu nehmen. Und wenn man die zu sich nimmt, entsteht ein junges, besseres, sagen wir, wie es ist, knackigeres Ich von einem selbst. Und es gibt eine Regel. 7 Tage lang ist man der, den man vorher war, und 7 Tage ist man diese neue Version. Und wenn man dagegen verstößt, dann zieht das tiefgreifende Konsequenzen nach sich. Das ist The Substance. Und wenn man sich den Trailer schon angeguckt hat, was Coralie Fargeet da im Trailer allein schon an Farben, an oberflächlichen Bildern auf der einen Seite rund um Körperexzesse, aber auch an Blut und an krassen Schnitten und Musik zusammengeschnitten hat, konnte man schon erahnen, dass einen mindestens mal ein Energiebündel hier erwartet. Und was ich mit The Substance bekommen habe, ist eine auf der einen Seite Body-Horror und Satire. Ein Film, der es mir gar am Ende ehrlicherweise ein Ticken zu unnötig weit auf die Spitze treibt. Aber davor ist es ein Film, der erst so wahnsinnig oberflächlich mit Körper, mit Schönheit, mit Idealen agiert, aber darin immer wieder den menschlichen Abgrund zeigt und dann schon fast künstlerisch diese Idee aufmacht, wie sieht denn diese neue Version aus? Was passiert denn? Was bin eigentlich noch ich, wenn ich auf einmal etwas erlebe, was gar nicht mehr zu dem führt, was ich bin? Und dann ist er mutig, sowohl in seinem gesamten blutigen, kreativen, ich sag mal regelrecht monströsen Erscheinungsbild, und dann muss man sagen, Demi Moore muss Oscar nominiert werden. Margaret Qualley muss mindestens auf die Shortlist, weil die beiden zeigen zusammen die gesamte Range, was du an menschlichen Emotionen abbilden kannst, und obendrein noch eine gewisse Mut zur Nacktheit, und da vor allem Demi Moore, die auch öffentlich gesagt hat, dass sie das mit über 60 erst wahnsinnig unangenehm war, und du merkst das, finde ich, auch wenn du das siehst, wie sie vor einem Spiegel steht, sich betrachtet und die Kamera da auch kein Blatt vor den Mund nimmt und im Grunde alles zeigt, und dass da einfach aber in diesem Bild diese Würde, mit der sie hadert, die verloren zu gehen scheint, weil die nur von außen auf sie getragen wird. Da steckt so viel in diesem Film drin. Auf der ersten Blick ist er oberflächlich und auf dem zweiten ganz schön philosophisch über die menschliche Seele. Ich finde, jeden Tag, nachdem ich den gesehen habe, denke ich daran zurück und denke, so krasse Inszenierung von einer Regisseurin, die vorher im Grunde 3 Kurzfilme gemacht hat und eine Episode für The Sandman und dann noch Revenge, also noch gar nicht so viel auf dem Kerbholz hat. Krasses Ding, krasses Ding.
Der auch nicht wirklich dolle war, muss ich sagen. Der, ne, also typische Rape and Revenge Nummer, die alles abgespult hat, was man im Genre kennt. Deswegen war ich genauso wie du auch völlig geplättet, weil ich nicht gedacht habe, dass die das hinbekommen würde, so einen Film zu inszenieren, der ja auch vor allen Dingen visuell brutal stark ist. Das mag ich sehr an dem, wo sie dann aber trotzdem auch Schauspieler überredet bekommt zu extremen Leistungen. Also ich würde nicht mitgehen bei dieser Oscar-Prognose, weil ich finde, das passiert glaube ich häufig, dass man denkt so, oh, das ist so mutig, dafür hat man alleine einen Preis verdient. Aber ich hatte jetzt...
Nee, gar nicht wegen der Nacktheit. Ich finde alles, was danach auch kommt, spielerisch über... So die Angst, die Hass, der Selbsthass und der Hass auf andere, das da steckt so viel drin. Wirklich wegen des Spiels, nicht wegen der Nacktheit, würde ich ihr den Oscar da...
Was der Film sehr schön macht, ist, dass er, also einmal muss man sagen, das ist jetzt nicht so ein Think Piece, wo ne die Message wird nicht gerade subtil aufgetragen, sondern schon mit großen Löffeln. Aber darum hatte ich das Gefühl, geht's Coralie, und jetzt können wir uns streiten. Ich dachte, die wird Coralie Fargeat ausgesprochen, weil sie Französisch...
Kann auch sein, ich weiß
aber
nicht.
Aber ich habe natürlich nie Französisch gelernt, deswegen mache ich dann immer einfach zu alles so... Hänge ich mal ein J dran, weil ich glaube, das wird schon stimmen. Deswegen, ich habe keine Ahnung, ihr könntet...
Aber ja, wenn sie Französin ist, dann wäre wahrscheinlich Coralie Fargeat durchaus richtiger. Ich habe einfach Englisch draus gemacht.
Dieser Teil, der sich dann um Demi Moore dreht, der hat sowas Schönes, Mysteriöses. Er spielt mit Schönheitsidealen, auch mit der Meinung Dritter und was die mit einem machen, ne, und vor allem dem Selbstbild und wie man daran zerbrechen kann. Und das spielt sie sehr, sehr stark. Dieser Teil hat eben den großen Satireanteil und dann wechselt das sehr stark. Und dann kommen wir zu Margot Qualleys Episoden. Und da fand ich es auch extrem spannend zu sehen, dass Coralie Fargeat das wieder so ein bisschen auf den Kopf dreht. Dann wird nämlich diese Oberflächlichkeit, die du meinst, die eigentlich in der anderen Episode mit Demi Moore eher kritisiert wird, die ist da full center. Da wird dieser Male Gaze auch reproduziert die gesamte Zeit. Also sie filmt die ganze Zeit auf den Hintern von Margot Qualley drauf. Und ich muss auch sagen, also ich habe selten sowas Sexies gesehen. Also die ist auch, das ist dann purer Style. Da werden die Zeitlupen eingesetzt und es wirkt wie... Kennst du dieses eine Video, dieses Call on Me, wo, ich weiß nicht mehr, wer das war, das war doch in so einem Fitnessstudio, wo mehrere Frauen so Aerobic gemacht haben.
Meinst du dieses Call on Me? Call me.
Und da haben die doch so auch, so die Frauen einfach so auf diesen Dingern, haben da so diese Squats zum Beispiel gemacht und die Kamera hat eigentlich nur die Ärsche abgefilmt. Und das ist diese Episode und damit spielt sie wirklich, wirklich schön mit diesen verschiedenen Aspekten, aber auch mit uns als Zuschauer. Gerade mit mir als Mann hatte ich das Gefühl. Und dann dreht der Film auch noch völlig ab, ne? Und er ist vor allen Dingen, du sagtest gerade, man bekommt dann so ein jüngeres Ich. Wie der Film das inszeniert, ist so toll gemacht. Und vor allen Dingen, was ich an Coralie Fargeat echt schön finde, ist, dass sie einen, die hat so eine ganz bestimmte Bildsprache gefunden, um diesen Ekel einzufangen. Und zwar nicht nur vor Blut, sondern auch vor dem Körper. Ne? Also sie filmt bewusst an Körperstellen ran, die auch, wo vielleicht mal so ein Love-Handle dran ist oder wo ein bisschen mehr Speck dran ist bei Demi Moore oder wo die Haut schon ein bisschen hängt. Und wenn sie die dann berührt, dann macht das immer so solche schmatzenden Effekte, ja. Später werden Wunden genäht. Die werden ganz klar gefilmt. Es gibt eine Szene ganz am Anfang mit dem großartigen Dennis Quaid. Da isst er, ich glaube, Schrimps.
Schrimps mit Cocktailsoße.
Genau. Und das ist so eklig, der Sounddesign. Weil sie, das Sounddesign ist fantastisch und sie filmt ihm wirklich genau an die Zähne ran, wie er sie zerbeißt. Und der hat so ein großes Farbenbild. Der hat so ein großes, der ist so, der trägt so mit so tollen, großen Pinselstrichen auf, dieser Film. Ich glaube, dem verzeihst du am Ende dieses abstruse Ende dann auch genau deshalb. Ich muss nämlich genauso sagen wie bei dir, ich hatte zwar ein großes Grinsen am Ende auf den Lippen, weil ich dachte so, ich fühle mich an ein paar meiner Lieblingsfilme aus den 80ern erinnert, aber es passte nicht so ganz zu dem, was vorher passiert ist, weil er dann schon... Er lässt diese Sache dann im Grunde so ein bisschen liegen, was er vorher hatte. Auch diese cleveren Ansätze werden dann einfach vom Tisch gewischt. Aber ich dachte trotzdem,
ganz kurz, cool. darf ich ganz kurz rein an der Stelle? Ich bin nämlich unsicher mit dem Ende. Ich finde, das ist was, wo wir irgendwann mal später in einem Spoiler-Talk oder so drüber reden können. Weil ich glaube, dieses Ende, das soll schon auch eine Bedeutung haben. Und ich denke immer wieder drüber nach, soll das, was wir dort sehen, quasi der Spiegel der Gesellschaft sein? der vorgehalten
kann,
wird.
Ja, ja.
Oder ist es das Innere, was in uns ist, was die ganze, also
damit
das
spielt
wäre
der
genau
Film ja,
das Sinnbild,
ist ein bisschen das Innere auch sein soll.
Ist es das Innere, ist es der Spiegel der Gesellschaft im Grunde, wo sich Dinge umkehren und das...
Du merkst ja auch, und das finde ich so schön, an diesen verschiedenen Perspektiven, die sich für diese eine Person aufbauen, merkst du auch, dass es unterschiedliche Seiten in uns gibt. Und Margot Qualley bildet ja eine Seite ab, die man eigentlich abstoßend findet. Aber auch Demi Moore ist nicht komplett nur likable, eigentlich auch so wirklich gar nicht, weil sie auch so wie so eine Eremitin zu Hause lebt und eher grummelig durch den Tag zieht. Und das ist ein sehr, sehr schöner Film, bei dem man, glaube ich, jeder interpretiert dann nochmal eigene Sache rein. Jeder hat vielleicht auch seine eigenen Erfahrungen mit Körperbildern und so. Und deswegen... Das ist für mich eine der großen Empfehlungen des Jahres. Ein ganz großer Win.
Also großes Ding.
Bei dem ich aber sagen muss, es ist schwieriges Kino, würde ich einfach mal sagen. Also es ist nicht so, dass man da reingeht und sagt so, oh, da gehe ich jetzt mit Tante, Opa und Onkel rein und alle haben am Ende was zum Nachdenken und zum Reden am Tisch, sondern wie wir schon gesagt haben, das ist David Cronenberg trifft Akira, trifft Brian Usner oder Stuart Gordon in den 80ern.
Ist auch ein bisschen Ty West.
Ja, ja. Also ich kann ihn nur empfehlen. Und der läuft eben auch auf dem Fantasy Filmfest. Und ich würde sagen, das ist der große Hit des Festivals dieses Jahr.
Den könnt ihr dort schauen. Oder ansonsten, falls ihr jetzt keine Karte mehr bekommt oder das gar nicht bei euch in der Nähe ist, ab dem 19. September im Kino. Ja. Merkt euch den. The Substance. Ich wette, wir werden im Rahmen der Oscars nochmal von
da bin ich mir super unsicher, weil solche Filme werden doch normalerweise nicht ausgezeichnet. Ich glaube, der ist der Academy zu weird. Ich glaube nicht, aber auf jeden Fall in der Liste.
Ich sage, was ich denke und ich bleibe auch da.
Ich sage ja auch nur, was ich denke. Ich habe nicht gesagt, dass du Unrecht hast. Ich sage, wir werden am Ende sehen, wer Recht hat und die Leute werden sagen, wie immer David.
Wollen wir über einen Vogel reden,
David? In deinem Kopf?
Nein, nicht in meinem, aber du kennst ihn vielleicht, manchmal kommt er aus einer Uhr heraus und er ist bekannt Kuckuck. Dafür, sein Ei in fremde Nester Kuckuck. Zu legen.
Ja.
Der Kuckuck, es gibt einen Film, Kuckuck. Heißt er, von einem deutschen Regisseur, Tilman Singer, mit Hunter Schäfer in der Hauptrolle. Der startet diese Woche. Wir haben schon ein paar Mal angeteasert, dass wir irgendwann mal über den reden. Und jetzt ist es soweit. Ist ein, ja, was ist es? Es ist ein Horror-Thriller. Hunter Schäfer spielt Gretchen, die, ich glaube, 17 Jahre ist und gegen ihren Willen mit ihrem Vater und der neuen Frau des Vaters und ihrer jüngeren Schwester aus den USA in die Alpen zieht. In ein kleines Örtchen, weil der Vater ist auch Architekt. Der soll in so eine Art Heilanstalt neues Gelände dazu planen. Und deswegen wohnt sie auch auf dem Gelände, wo er arbeitet. Sie kann kaum Deutsch, was natürlich blöde ist. Fängt deswegen auch an, vorne am Empfang zu arbeiten. Und da kommt wieder auch so Leute rein, die sind entweder weird oder irgendwie krank und alles fühlt sich komisch an diesem Ort und es wabert so eine merkwürdige Atmosphäre und ja, da wird Gretchen herausfinden, dass es da Geheimnisse gibt vielleicht.
Vielleicht aber auch nicht.
Vielleicht, in Kuckuck.
Du hast, glaube ich, Lutz damals nicht gesehen, L-U-Z, der lief 2017 auf dem Filmfestival, also Fantasy-Filmfest und war auch schon von Tilman Singer inszeniert. Wirkte wie so ein sehr elaboriertes Studentenprojekt, ein Horrorfilm mit sehr zurückgenommenen Mitteln. Und da merkte ich schon, Tilman Singer ist jemand, der Horror zumindest auszuloten versucht als Genre und guckt, was geht denn mit den Möglichkeiten, die man hat. Und das merkt man Kuckuck auch sehr stark an. Ich finde, da sind viele Einflüsse drin. Also das Monster zum Beispiel habe ich so in der Form noch nie gesehen. Und ich konnte mich bis zum Schluss nicht entscheiden. Finde ich das irre lächerlich? Oder irgendwie sogar recht atmosphärisch, was da gemacht wird. Aber das galt bei mir für den ganzen Film. Ich habe hinterher auch nochmal für mich versucht zu überschlagen, worum ging's denn jetzt eigentlich genau? So richtig war mir das nicht ganz klar. Welche Rolle spielt vor allen Dingen Dan Stevens dabei? Warum ist er darin involviert? Und ich bin mir sicher, dass es dafür Antworten gibt. Aber ich wurde von dem Film tatsächlich immer wieder so... Ich wurde immer wieder rausgerissen.
Also ich habe das bei mir ja auch tatsächlich so stehen, wenn ich über ein Skript gucke und da steht unter anderem, ich bleibe mit zu vielen Fragen zurück über das, was dort passiert.
Ja.
Also am Ende weiß ich weniger als, das ist ja manchmal auch, wenn man Sachen erfährt, das Problem, man hat danach mehr Fragen. Ich finde, die Atmosphäre am Anfang ist so vielversprechend. Genau. Es gibt ein paar spannende Kameraeinstellungen. Die Hauptfigur fährt zum Beispiel auf dem Fahrrad und wird von einem Schatten zunächst verfolgt.
Grandios.
Das ist eine super clevere Einstellung. Ja, es sind super, super gute Ideen mit drin, die gut gewählt sind. Aber je weiter das geht, erstens, ich finde für mich persönlich, der Titel des Films plus Wir sind in Deutschland war irgendwie so eine Kombination, wo ich dachte, ja, okay, was soll hier schon am Ende die Idee sein? Und trotzdem wird sie dann nicht weit genug freigelegt und du erfährst nicht, was ist es denn hier? Und deswegen hat der Film so ein Versprechen, das er nicht einlöst die ganze Zeit. Und deswegen läuft der für mich besonders in der zweiten Hälfte so ins Leere und der wirkte so mau und hat auch kein richtiges, so das Finale. Dann, wenn er mal ein bisschen mehr Action und Showdown auf einmal sein will, übertreibt er dann und wirkt schon fast wie so ein Shootout-Action-Film für einen kurzen Moment. Und es war mir immer einfach zu viel. Ich finde es aber einfach geil, muss ich sagen, dass Tilman Singer, dass man von einem deutschen Regisseur so einem Cast-Genre-Film macht.
Ja.
Der im Speziellen hat mir jetzt nicht so wahnsinnig
zugesagt. Nee, das ist bei mir ja auch immer so das Ding. Man will sich immer übelst freuen, wenn jemand sowas auch vor allen Dingen auf internationalem Niveau mit inszeniert. Und zum Beispiel die Fahrradsequenz, die erinnerte mich so an japanisches Geisterkino. Es hatte was von The Ring oder The Grudge. Und ich dachte so, wenn er das vielleicht ein bisschen konkretisiert hätte. Aber ich hatte das Gefühl, dass so viele Einflüsse hier drin sind, ob es jetzt das Monster ist oder die Art und Weise, wie der Aufbau passiert und vor allen Dingen auch, wie der tonal funktioniert. Und das war so mein größtes Problem. Hunter Schäfer spielt das fast ein bisschen Slapstick-artig, beziehungsweise Slapstick ist das falsche Wort, aber man hat hier Comedy-Elemente drin und die beißen sich aber mit der Atmosphäre. Und diese Atmosphäre wird am Anfang lange aufgebaut und dann kommt aber so ein Turning Point, wo du herausfindest, worum geht's hier eigentlich, und dann wird der plötzlich absolut weird, um dann am Ende in so eine Situation zu geraten, wo ich dachte, es ist ja nur noch strange, aber ich habe bis zum Schluss nicht ganz verstanden, was will denn der Film jetzt eigentlich? Will der mich gruseln? Will der mich zum Lachen bringen? Will der was in meinem Kopf bewirken? Ich habe eher dann noch gedacht, was hat denn jetzt der Name mit der Geschichte zu tun? Am Ende erklären sie es einem dann und schmieren sie es einem aufs Brot. Aber ehrlich gesagt, ohne diese Erklärung hätte ich ganz schön auf dem Schlauch gestanden, weil der Film das, was er machen möchte und seine Intention nicht konkret genug kommuniziert. Also wenn wir da als Filmkritiker dann schon auf dem Schlauch stehen, wie wird's da wohl dem normalen Publikum gehen? Ich kann mir vorstellen, dass so bei dem von der Atmosphäre ein bisschen mitgerissen wird. Für mich war noch am ehesten Hunter Schäfer so ein Blickpunkt, die mochte ich sehr in dem Film. Dan Stevens overacted sich ein Wolf, habe ich gar auch nicht verstanden. Dann gibt's noch einen anderen Nebencharakter, der ist wieder ganz schön grausig gespielt. Und deswegen, es ist ein Auf und Ab und ich fand den leider nur mittelmäßig.
Ja, und dazu noch, die Bilder stechen wohl am stärksten raus. Ich finde ganz schwierig auch die Musik. Es gibt zwei Dinge, ne, die werden so, es gibt einen Schrei, wo ich so dachte, okay. Und dann gibt es eine Flöte, wo ich auch so dachte, okay, was hat's mit dieser Flöte? Also, es ist so, ich habe es mir gemerkt, aber aus den falschen Gründen. Ja. So, das ist halt irgendwie Kuckuck für mich, einer, der ganz schön verblasst. Weißt du, was auch verblasst, David? Ich habe mir eine Serie angeguckt mit Anke Engelke und Bastian Pastewka. Ich meine, die haben eine große Fanbase. Hast du mitbekommen, Perfekt verpasst heißt der Film?
Die Serie oder Film? Was ist es?
Eine Serie auf Prime Video.
Ich habe nur den Trailer gesehen und dachte, wieder eine Sache, um die ich einen großen Bogen herum machen möchte.
Ja, also Perfekt verpasst das Mittelmaar. Und also das haben sie gerade so noch unterbunden.
Unterboten.
Sind sie gekommen. Das haben sie verpasst, das unterboten. Spielt in Marburg, was auch schon das Schönste ist, muss ich sagen, weil Marburg ist echt wie so ein schönes Städtchen eingefangen, wo ich dachte, oh, da müsste ich eigentlich mal vorbei. Das sieht ja so schön aus, wie sich da so auftürmt auf dem Berg und so, als wäre die Welt da noch in Ordnung. Alle kennen sich natürlich außer zwei, David. Einmal Ralf, der ist frisch geschieden, der muss erstmal damit umgehen lernen. Jetzt hat er eine Ex-Frau und zwei Töchter und jetzt wohnt er in seinem eigenen Sportgeschäft, was das zweitgrößte im Landkreis ist, gespielt von Bastian Pastewka. Und dann haben wir Maria, der gehört eine Buchhandlung, die sich vom Leben betrogen fühlt, weil sie mal Schriftstellerin werden sollte und eine andere berühmte Schriftstellerin hat ihre Ideen geklaut und deswegen sind alle schuld für ihre Misere. Damit scheißt sie auch noch ihre beste Freundin, mit dem, der sie heiraten soll, weil die früher mal die beste Freundin sie beschissen hat. Im Grunde eine zutiefst unsympathische Figur, die überhaupt nicht glaubt, dass ihre Misslage im Leben auch nur mit ihr zu tun haben könnte. Und diese beiden Singles rennen Marburg rum und verpassen sich quasi 8 Episoden lang fast, also bis zur 7. verpassen sie sich andauernd und das ist dann so ein bisschen die Idee, ne, hätten sie sich hier gekriegt, da gekriegt und versuchen das als süße Romcom aufzuziehen. Es ist ein bisschen witzig am Anfang, was den Slapstick-Humor angeht, weil ich finde, dass Bastian Pastewka jemand ist, der schon auch eine gewisse treu-doofe Herzlichkeit mit sich bringt, aber die Serie ist weder romantisch, weil ich finde die Chemie zwischen den beiden, du siehst, dass die richtig gute Freunde sind, ich glaube denen aber null Romanze ab untereinander und außerdem lässt die ewig auf sich warten. Lustig finde ich das gar nicht. Der Humor wirkt so ein bisschen eher wie bunte Vorabendserie. Die ist auch so gefilmt mit so sehr vielen Farben und viel zu bunt gehalten. Und wenn sie mal Drama sein will, traut sie sich überhaupt nicht, mal irgendwie Themen auf den Tisch zu legen. Alles ist immer schnell mal witzig und albern und alle anderen sind schuld, statt sich mal wirklich mit sich auseinanderzusetzen und sich einen Spiegel vorzuhalten und zu sagen, hey, vielleicht bin ich auch einfach schuld daran, dass mir scheiße geht. Und dann haben wir vielleicht auch als Zuschauer mal die Chance, jemanden zu sehen, der sich wirklich ein bisschen geläutert fühlt, mit dem wir was empfinden. Da das alles nicht stattfindet, plätschert diese Serie, finde ich, auf einem untermittelmäßig befindigen Niveau die ganze Zeit dahin. Und zum Glück geht jede Episode nur 30 Minuten. Das ist nix. Da habe ich ja wirklich mehr erwartet, zumal sie auf Amazon noch relativ gut bewertet war. Aber merke, da kann ich nicht viel drauf geben. Ich dachte, die Leute finden, also vielleicht bin ich auch wieder falsch mit meinem Humor, aber ich fand das nicht dolle. Perfekt verpasst, kannst du verpassen.
Ja, dann habe ich ja perfekt verpasst. Ich habe es nämlich nicht gesehen. Was ich aber geguckt habe, Robert, auch eine Serie, und ich weiß, dass du auch da warst. Du hättest aber die Vorführung fast perfekt verpasst von Rings of Power Staffel 2. Da wurden uns, es ist schon anderthalb Wochen her, haben so uns zwei Folgen gezeigt. Jetzt habe ich gesehen, diese Woche geht's ja los.
Das ist schon drei Wochen.
Drei Wochen, ja.
Ja, wir haben richtig früh gesehen.
Es geht diese Woche ja los und am ersten Tag startet's gleich mit drei Folgen. Deswegen werde ich morgen kommt, wird ja das Embargo fallen gelassen. Deswegen dachte ich, okay, ich warte mal noch bis Donnerstag und guck mir die dritte auch noch an. Was wir jetzt sagen, basiert also auf den ersten zwei Folgen. Ich möchte aber direkt mal vorwegschieben, ich bin mir 1128% sicher, dass sich an meiner Meinung nichts mehr ändern wird, weil ich weiß noch, dass ich in der Review, ich habe mir die extra auch nochmal angeguckt zur ersten Staffel, sage ich am Ende, ich sehe schwarz für eine zweite Staffel, auch wenn ich natürlich das Gefühl habe, jetzt geht's dann langsam mal los. Die Showrunner bleiben die gleichen und dementsprechend habe ich das große Gefühl, dass da sich gar nichts verändern wird und dass es genauso öde bleibt und vor allen Dingen, dass man nicht so richtig versteht, was das jetzt für ein roter Faden ist. Und diese zweite Staffel von Rings of Power, die schließt jetzt an die erste. Da war es ja am Ende so, dass sich Sauron zu erkennen gegeben hatte. Der war dann letzten Endes Halbrand, der Typ, mit dem Galadriel die ganze Zeit durch die Gegend zog, weshalb sie so ein bisschen, so eine gewisse Schuld auf sich spürt. Das wird jetzt in den ersten beiden Folgen aufgegriffen. Aber man sieht auch in der ersten Folge nochmal so eine Rückblende auf das, was Sauron quasi erlebt hat, bevor er zu Halbrand wurde. Und da in diesen ersten 20 Minuten sind zwei Sachen bei mir passiert. Ich fand es auf der einen Seite einen schönen Einstieg, auch weil man mal was zu einer Kreatur gesehen hat, die halt nun bisher immer nur namentlich erwähnt wurde und das mal konkretisiert wurde. Und es auch Dinge waren, die ich noch nicht kannte, auch nicht aus den Herr-der-Ringe-Filmen. Und ich habe ja zum Beispiel auch Silmarillion und Co. nicht gelesen. Auf der anderen Seite dachte ich mir aber, oh, damit wird diese Figur ganz, ganz seltsam entmystifiziert, weil hier gerade ganz am Anfang der ersten Folge passiert etwas, wo ich dachte, hä? Und das ist jetzt dieser übermächtige Supermagier, vor dem alle Angst haben und dann passiert so etwas gleich in den ersten 10 Minuten. Das ist so ein bisschen, erinnerte mich das an das, was mit Kang in Quantumania passierte, ne? Wo man uns erzählen will, das ist der große neue Endgegner der neuen Phase, der in gleich zwei Avengers-Filmen den Superbösewicht spielt und dann wird er ganz am Ende von Quantumania von einem Rudel Ameisen besiegt. Mir ist bewusst, dass Kang natürlich eine Vielzahl von Figuren ist und das auch sein sollte. Aber das hat für ganz viele Leute diese Figur entmystifiziert. Und das passiert hier am Anfang. Und damit wird der einzige Moment, wo ich das Gefühl hatte, oh, das ist nicht uninteressant, direkt wieder für mich ja entwertet. Und der Rest macht genauso weiter wie die erste Staffel, nämlich auf der Stelle treten mit eher uninteressanten Charakteren, mit eher mittelmäßigen Schauspielleistungen, in einer, wie ich finde, zwar immer noch recht künstlichen Atmosphäre und vor allen Dingen auch künstlichen Bildern, aber ich fand es in der ersten Staffel schlimmer. Ich finde, dass die Optik hat sich ein bisschen verbessert. Aber was ich also wirklich katastrophal fand, war, dass die Plotentwicklung quasi nicht existent ist. Und das macht ja wieder das, was die Vorgängerstaffel, da gab es ja an unterschiedlichen Punkten unterschiedliche Handlungszweige. Und du hast jetzt hier wieder zum Beispiel den Stranger, der läuft weiterhin durch die Wüste mit so zwei Muggels, die ihm hinterherlaufen. Da habe ich am Ende der zwei ersten beiden Folgen dachte ich so, ich versuche jetzt mal kurz zusammenzufassen, was die eigentlich gemacht haben. Sie laufen durch die Wüste, irgendwann kommen sie zum Baum, währenddessen gibt's Gespräche, diese Gespräche verlaufen über nichts. Und dann gibt's mal eine Kurzsequenz, da darf der Stranger auch seine Kräfte auspacken, aber nachdem er das gemacht hat, ist der Status quo in dieser Wüste wiederhergestellt. Sie laufen weiter und quasseln wieder am Lagerfeuer. Und das ist eine der ganz großen Probleme dieser Serie, dass die Charaktere ganz, ganz viel Lagerfeuergequatsche machen. Und da wird wieder mal von den Showrunnern verwechselt, dass es nicht wichtig ist, dass etwas passiert, sondern dass substanzielle Dinge passieren. Und in diesen ersten beiden Folgen zeigt sich das, was sie in der ersten Staffel auch gemacht haben. Erst passiert 7 Folgen lang nichts und dann in der letzten Folge alles, damit man einen Cliffhanger baut für eine nächste Staffel, in der es dann direkt wieder mit nichts losgeht. Und ob es jetzt bei den Zwergen ist, noch am meisten passiert bei den Elben, die so ein bisschen mit ihrer Sterblichkeit und vor allen Dingen mit der Verzückung der Ringe zu kämpfen hat. Das fand ich noch am interessantesten. Aber die Serie schaltet ja von diesem Aspekt, also von den Elben, immer wieder auch rüber zu den anderen Figuren. Und die sind alle wahnsinnig uninteressant. Und es ist wahnsinnig skurril, vor allen Dingen, was auch mit Sauron passiert, dessen Reise ich auch gar nicht nachvollziehen kann, weil sie sich ja auch von den Büchern entfernen mussten, weil sie da ja nicht komplett die Rechte dran haben, spinnen sie ihre eigenen Geschichten und die gehen für mich komplett nach hinten los. Das heißt, sie haben für mich überhaupt nicht aus Fehlern gelernt. Das ist genau derselbe Quark wie beim letzten Mal und ich glaube, ich muss wirklich kämpfen, diese Serie durchzugucken. Und jetzt du. Ich weiß nämlich, dass du es gar nicht so schlecht fandest.
Na, ich finde es besser als die erste Staffel, die bei mir gar keinen Eindruck hinterlassen hat. Aber das war auch meine Aussage, als wir frisch aus dem Kino gekommen sind. Jetzt 3 Wochen später merke ich für mich zumindest, dass ich zum Beispiel den Anfang, den du interessanterweise mochtest, ich dachte, den mochtest du gar nicht, dass mir am ehesten im Kopf geblieben ist. Und ich mag, dass die Sets alle ein bisschen schmutziger sind und nicht mehr alles so clean ist. Aber im Grunde ich auch merke, dass ja tatsächlich nicht so wahnsinnig viel passiert. Und was mich persönlich am meisten stört, ist, und das ist aber auch schon an den Herr der Ringe Filmen immer mein Problem, diese Faszination der Ringe und wie sie auf einen wirken und was sie mit einem machen. Die gucken die immer an und dann hast du irgendwelche Stimmen manchmal im Kopf oder sie kriegen nie dargestellt, was dieser Sog ist, was diese Faszination ist, was das ist, was deine Seele da versucht zu korrumpieren. Deswegen für mich dieser ganze Strang mit dem, was wir jetzt von Ringen sehen, schwer zu greifen ist und mir eher das, was du jetzt interessant fandest, rund um die Elben, ich uninteressant fand und ich noch eher die langweilige Wüstengeschichte
am interessantesten
fand. Ja, weil ich diesen, ich mag mit diesem Dreiergespann unterwegs sein, mit diesen beiden, weil die beiden
Knuffelpuffel und Schlubbi-Spubbi.
Ja, die bringt für mich aber dieses Merry und Pippin-Feeling so ein bisschen wieder, was ich sehr mochte, als die auch mit den Ents und auf sowas ganz anderes, was sie eben nicht verstanden haben, mit dem zu tun hatten. Und so haben wir auch diesen Stranger, der selbst nicht weiß, wer er ist und die beiden, die nicht wissen, was ist er, was kann er, was ist da und dieses Dreiergefüge, den gucke ich halt irgendwie gerne zu, weil die so ganz, ganz abgekapselt von allem wirken. Mir geht auch Morfydd Clark nicht mehr so auf die Nerven zum Glück als Galadriel. Das hat sich jetzt ein bisschen verlagert auf diesen Elbenchef da, den Hochkönig. Den finde ich jetzt sehr anstrengend, ehrlicherweise.
Ich liebe, wie wir beide so, auch die Namen alle nicht kennen, weil das alles so irrsinnig öde ist, dass man sich nichts merkt.
Ich sag mal so, die erste Staffel hat mich damals so sehr enttäuscht, dass das hier ich immer wirklich noch besser finde als die erste Staffel. Aber ich gucke jetzt die ersten beiden Folgen dann nochmal und die dritte und gucke nochmal genau drauf. Aber nach 3 Wochen habe ich kaum Eindruck hinterlassen bekommen. Aber ich habe auch seitdem wahnsinnig viel gesehen, muss man sagen.
Ich bin aus dem Kino, also erst wäre ich am liebsten früher gegangen. Nach der ersten Folge dachte ich schon, oh Gott, jetzt noch eine weitere Folge. Und wir waren ja bei so einer, ich weiß gar nicht, was das war, eine Influencer-Veranstaltung oder so. Ich dachte so,
Nee, da waren die Presse ganz normal eingeladen. Das war das Kick-Off zur PR-Tour für die gesamte Staffel. Und die haben in Deutschland angefangen, weil das eben auch der Grundstoff von J.R.R. Tolkien ja sehr auch von deutscher Geschichte geprägt ist. Und wir waren wirklich die erste Station, das erste Kino und das allererste Publikum weltweit, das in einem öffentlicheren Rahmen diese beiden Episoden gesehen hat. Deswegen so früh.
Ja. Ich bin sogar rausgegangen, bevor der Cast nochmal rein ist, weil ich so abgefuckt von dem war, was ich gesehen hatte, dass ich dachte, ich brauche jetzt Gin Tonic, ich höre mir auf keinen Fall an, was sie jetzt für einen Scheiß dazu labern. Ich sehe das auch wie bei die, ne, wenn du sagst, die hatten sie dieses Merry und Pippin Feeling, sehe ich gar nicht. Die sind für mich so wie 2 Substitute für diese beiden, weil jemand gesagt hat, boah, wir brauchen auf jeden Fall 2, die an die Hobbits erinnern. Und dann haben sie so Elemente der Charaktere kopiert, aber ich kann dir sagen, wenn Merrin und Pippin, und ich weiß gar nicht mehr, wie sie im Original hießen, wenn die da einfach durch die Gegend gezogen werden und du hättest die Hälfte der Zeit denen dabei zugeguckt, wie nichts passiert, dann hätte man das auch scheiße gefunden. Aber dadurch, dass im Herr der Ringe...
Aber guck mal, die sitzen bei Baumbart in der Kinoversion ewig, während der da rumlatscht und reden. Also das.
Aber beim Herr der Ringe spitzt sich alles zu, weil weißt du, alle Figuren, die an irgendwelche Handlungsorte kommen, diese Handlungsorte sind dafür da, um die große Handlung nach vorne zu treiben. Zwar ne, dreht sich das ein bisschen im Kreis, dann wird da wieder hingeritten, dann stellen sie fest, wir brauchen...
Aber findest du das wirklich so? Weil das sind ja wirklich zwei Handlungsstränge, die eigentlich völlig separat voneinander funktionieren. Eigentlich geht es darum, den großen Sieg trägst du davon, indem du den Ring im Feuerberg zerstörst. So, wie kommen die dahin? Und all diese Schlachten sind im Grunde nur ein Ablenkungsmanöver, damit das große Auge in die falsche Richtung guckt.
Aber dadurch bekommt ja die Welt oder dieses Mittelerde auch eine Größe und diese Geschichte bekommt ja auch...
Ja, absolut, aber aufeinander läuft das eigentlich nicht, finde ich. Ich finde, und es gibt
du hättest
nicht
gerne den Film gesehen, wo die Adler den Ring darüber tragen und dann einfach blub, da fallen lassen.
Nee, es gibt nicht wenige, die ich wirklich kenne, die immer den Frodo-Samstrang überspulen, wenn sie das
ich
Weihnachten
Ich finde den
Merrin-
und Pippin-Teil also tatsächlich super scheiße. Also gerade, ich mag den zweiten Teil ja nicht so gerne. Dieser ganze Quark mit den Ents ist mir ziemlich auf den Sack gegangen. Den hätte...
Oh, ich liebe die Ents. Ich freue mich auch, dass sie in der zweiten Staffel dabei sein werden. Man
ja,
ja,
aber dieser ganze Teil, wie die sich da erst kennenlernen und dann sagt, Baumbart hast du nicht gesehen, wie auch immer er heißt, Holzkopf, Baumfist, der sagt dann...
Nee, Baumbart, das ist richtig.
Ja, nee, es gab doch in Diablo 2 so einen, egal, den Witz, der geht über jeden Kopf hinweg. Okay. Und wie sie ihn erst überreden müssen, sagen, nein, wir helfen nicht und dann, oh, jetzt helfen wir doch. Also dieser ganze Part ist öde, weil er sich im Kreis dreht. Und das habe ich hier wieder. Also vor allen Dingen, hier entwickelt sich ja gar nichts. Hier gibt es ja nichts, worauf man hinarbeitet. Ne? Also hast du schon das Gefühl, jetzt zu ahnen, wo diese zweite Staffel hingeht, was ist die große Kulmination am Ende?
Nö, ist mir aber auch ein bisschen wurscht. Also nach der ersten Staffel, die einfach nicht viel konnte.
Ja, aber dann, weil dir die Serie wurscht ist.
Nee, nach der ersten Staffel habe ich einfach nicht viel Erwartung. Und House of the Dragon Staffel 2 hat mich jetzt auch nochmal so ein bisschen runtergeholt vom Fantasy-Trip, sodass ich gerade nicht viel erwarte und am ehesten gespannt bin, wie der Herr der Ringe Zeichentrickfilm dieses Jahr noch wird.
Das Beste an der Serie ist, dass ich mich auf den Zeichentrickfilm freue.
Na, ich finde das aber auch so geil, weil wenn wir über die Filme reden, zum Beispiel die ganze Geschichte mit dem Vater von Faramir, den Pruxis von nicht Helms Klamm, sondern Minas Tirith. Ne? Eigentlich finde ich auch eine super langweilige Geschichte.
Die finde ich super.
Als ich das erste Mal gesehen habe, fand ich die langweilig. Und je öfter ich aber darüber nachdenke, wie dieser Vater seinen Sohn quasi dazu zwingt zu opfern, die wird immer größer, die Geschichte, je älter ich werde. Und deswegen bin ich immer so, Herr der Ringe ist für mich irgendwie langsam und muss für mich langsam. Und deswegen stört mich das nicht so sehr, ehrlicherweise. Aber ich erwarte auch nicht so viel. Und ich weiß, dass es...
Es gibt einen Unterschied zwischen langsam und es passiert nichts. Das ist ein großer Unterschied.
Und langweilig. Ja, ich verstehe schon, ja. Du, ey, ganz ehrlich, alles, was du gesagt hast, ich könnte davon nichts widerlegen. Ich könnte davon nichts fachlich widerlegen, außer irgendwie sagen, ja, sehe ich halt anders. Da fragst du, warum, sage ich, ja, ist halt so. Gut, das ist halt keine Basis.
Wobei das aber ein gutes Bild ist für, warum diese Serie auch, also damit ist der Punkt ja fast bestätigt, weil ich merke bei dir so eine leichte, ach, es ist halt, wie es ist, so. Und es gibt aber viele Leute...
Ich trage noch Hoffnung in mir. Ich trage Hoffnung in mir. Weißt du?
Ich nicht.
Es kommen da 5 Staffeln, glaube ich. Ich trage das, was vielleicht irgendwas, was dann meinetwegen bei Staffel 3 oder 4, was einfach was wirkt. So.
Also damit sind wir dann weggekommen von den Serien, bei denen wir ja sowieso uns auch oder ich mich sehr viel beschwere, dass ich immer sage, so okay, eine Serie, die erst in der 4. oder 5. Folge so richtig gut wird, was soll denn der Käse? Dann mach doch einen Film draus. Aber nein, wird eine Serie. Aber jetzt sind wir angekommen bei, hey, vielleicht wird es in der 3. oder 4. Staffel ja erträglich. Nee.
Vielleicht nicht sagen, bei uns im Haus holen wir jetzt gerade Knallerserien raus, von denen wir wissen, das sind Weltbestserien und gucken die da separat. Deswegen gerade mal so mein Serienherz gefüttert wird. Weißt du, Gina?
Hast du von Industry schon gehört?
Nee, aber ich wollte gerade noch sagen, weil Gina, kannst du mir gleich sagen, was Industry ist? Weil Gina guckt Dexter, ich gucke jetzt endlich Breaking Bad und will danach endlich mal Schande auf mein Haupt. Ich habe nie Mad Men geschaut und Peaky Blinders. Damit habe ich so 3 Knallerserien.
Oh, Peaky Blinders ist super.
Ja, so habe ich ja genug vor mir, weswegen es nicht so schlimm ist, wenn ich sowas wie Perfekt verpasst schaue. Danach gucke ich Breaking Bad und weiß wieder, ach, so fühlt sich aufwendige, krasse Charakterschreibe an. So, was ist Industries?
Industry heißt es. Es ist die neue, ich glaube, eine neue Serie auf HBO. Da wird man ja immer hellhörig. Ist offenbar für viele der Ersatz für Succession.
Succession?
Genau. Ja, Industry What? Das wird der Emmy-Abräumer des nächsten Jahres. Ist, wie gesagt, jetzt, ich glaube, 1. Staffel, glaube ich, und alle reden von Industry. Gerade bei Reddit lese ich das ganz viel, sind total geflasht davon. Vielleicht gibt es das aber auch schon Jahre und ich habe es einfach nicht mitbekommen, weil ich bei Serien ja eben nicht so drin bin. Weil ich mir ja denke, dafür nutze ich die Zeit lieber anders und gucke dann irgendwelche obskuren Actionfilme von John Woo oder Sachen vom Fantasy-Filmfest.
HBO Industry, also das gucke ich mir an. Heißer Tipp, da werde ich mit Gina reinschauen. Ja. Okay, aber danke dafür. Gucke ich, werde ich mehr wissen auf jeden Fall. Ich hole übrigens die Woche Afraid nach, allein schon wegen des KI-Themas, um Afraid? Mal wieder ein bisschen da was mitzubringen. Afraid, kennst du nicht? Startet die Woche dieser Roboter, der auf die Familie losgelassen wird, beziehungsweise die sich beschließt, einen Haushaltsassistenten zu sich zu nehmen. Und diese Maschine, die heißt Aya, also so wie AI und noch ein A hinten dran, fängt irgendwann an, so sehr die Routine der Familie aufzusaugen, dass sie quasi alles präsentieren kann und das Leben komfortabler zu Hause macht, aber auch irgendwann anfängt, Familienmitglieder zu schützen vor dem, wo sie vielleicht gar nicht geschützt werden wollen. Hast du nicht gehört von? Afraid ist so ein bisschen Sci-Fi-Horror, glaube ich. Er startet die Woche.
Ich glaube, ich habe einen Trailer gesehen oder nur ein Thumbnail und dachte so, der alljährliche Megan-Verschnitt, der uns ins Haus steht, wo wir mit Imaginary hatten wir ja sowas mit einem Tierchen, einem Kuscheltier, das ist mir alles nix. Nee, dann lass mich mal von meinen obskuren Actionfilmen von John Woo erzählen. Ist eine Sache, die ihr gucken könnt, wenn ihr einen Peacock-Account habt. Das ist ja der Universal Streaming Service, glaube ich, nur mit VPN. Ich gucke das ja immer über den Account eines guten Freundes und habe daher nicht abwarten können, das Remake von The Killer zu sehen, von John Woo. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Für diejenigen, die vielleicht den Trailer in den letzten Wochen gesehen haben und wie ich dachten, oh, ein Film, der The Killer heißt, ist ja mal was ganz Neues. Wir hatten ja erst letztes Jahr einen von David Fincher und ich habe dann erst wirklich auf dem letzten Drücker mitbekommen, als der Film begann, dass John Woo diesen selbst inszeniert hat und dass das ein Remake seines legendären Klassikers ist. Den, ich weiß nicht, ob du den kennst, ein Klassiker des Hongkong-Kinos 1989 mit Chow Yun-Fat hat er den inszeniert, der immer auch als sein bestes Werk angesehen wird, bevor er nach Amerika gegangen ist. Also John Woo, der dann da unter anderem Face-Off gemacht hat oder Harte Ziele, das, den ich noch als den besten amerikanischen Film von ihm ansehe. Seine große Zeit hat er für mich in Hongkong gehabt und The Killer oder Hardboiled vor allen Dingen sind so seine Meisterwerke. Bullet in the Head wird häufig noch erwähnt. Und The Killer ist so ganz klassisches oder eigentlich so der mit so einer Mitbegründer des Heroic Bloodshed Genres, wo so ehrbare Typen, ne, also hier Chow Yun-Fat spielt einen Killer, der aber natürlich einen Code hat und damit ist er zwar eigentlich ein Mörder, aber er ist trotzdem auch ein guter Kerl im Herzen und er auf der Gegenseite steht ihm ein ebenso leidenschaftlicher Polizist, der am Ende sich mit ihm verbinden wird. Das hat so ein bisschen, wirkt wie so eine Vorstufe zu Heat, auch ganz viele Bilder hier drin hatte ich das Gefühl, wurden von Heat reproduziert. Es ist super melodramatisch, wie üblich für das Hongkong-Kino. Aber er erzählt die deutlich bessere Geschichte als zum Beispiel einen Hardboiled. Ist aber sehr, man hat schon das Gefühl, dass es ein nihilistischer Film ist. Also einer, bei dem nicht viel Hoffnung für die Figuren, vor allen Dingen aber auch für die Welt da ist. Hongkong wird hier immer so im dunklen, tristen, also es ist immer sehr wolkenverhangen, es ist sehr trist, viele Neonzeichen, dadurch hat es so ein bisschen was vom Film Noir, aber die Shootouts in The Killer waren brachial toll, also damit hat er ja das Actionkino wirklich revolutioniert und dann fliegen irgendwann die Tauben in Zeitlupe durchs Bild und legendär sind diese Einstellungen, wo Chow Yun-Fat mit zwei Kanonen so zur Seite oder nach vorne hechtet und im Flug dann noch 10 Leute erschießt und es ganz blutig dann durchschlägt. Ich kann euch empfehlen, ihr könnt euch den unter anderem bei Amazon Prime Video für 3,99 ausleihen. Da habe ich ihn jetzt nochmal geschaut, weil ich ihn Jahre nicht gesehen hatte. Die Version ist ungeschnitten. Der war ja ewig indiziert in Deutschland. Ich glaube, ist sogar der Director's Cut, den ihr euch da anschauen könnt. Aber ich fand, dass die Framerate ein bisschen geruckelt hat. Also es ist nicht das schönste Kino- oder Filmerlebnis. So, wenn ihr den guckt und euch dann den Trailer zu The Killer anguckt, dem Remake, das er jetzt rausbringt, mit, warte, ich muss mal gerade eben gucken, wer die Hauptdarstellerin ist. Du wirst sie kennen.
Natalie Emanuel.
Genau. Die kennt ihr aus der Game of Thrones Serie oder auch aus Fast and the Furious. Ich finde, sie ist eine katastrophal schlechte Schauspielerin. Der an die Seite gestellt haben sie Sam Worthington, der eh nicht scheiße ist. Und Omar Sy, der französische Nationalheld, den ich super finde, den mag ich sehr, der hier auch in diesem Film sehr sympathisch ist. Und das ist eine völlige Abkehr von The Killer. Also es hat nichts mehr mit Heroic Bloodshed zu tun. Es ist halt nichts mehr mit der Stilsicherheit gemein, die das Original hatte. Die Action-Szenen sind hier ganz anders und der ganze Ton ist völlig anders. Das hier ist eher, wenn du den angucken wirst, weiß nicht, ob jetzt oder später, ich kann euch leider nicht sagen, wann der rauskommt, aber das ist ein ganz abstruses Filmerlebnis, wenn man denkt, John Woo hätte diesen Film völlig anders nennen können. Also er hätte ihm jeden Namen geben können. Zum Beispiel, er hat mich sehr erinnert von der Art und Weise her an, kennst du noch From Paris with Love mit John Travolta?
Ja.
Auch so ein Actionfilm, der sehr spitzbübig war, fand ich. Und das ist dieser Film hier skurrilerweise auch. Und wenn man das Original von John Woo guckt, wird man nichts Spitzbübisches daran finden. Es sind so Teile der Handlung wieder drin. Im Original ist es ja so, Chow Yun-Fat erledigt wieder einen seiner Aufträge, ermordet alle Leute, die er ermorden soll. Aber bei diesem Einsatz wird eine Frau so sehr geblendet, dass sie nicht mehr sehen kann. Und er möchte nun genug Geld sammeln, um ihr eine Augenoperation zu finanzieren. Und das wird jetzt übernommen. Natalie Emmanuel ist ja jetzt die Hauptfigur. Und das ist ganz anders inszeniert, weil es witzig ist, weil es, also du merkst es schon an der Musik, die ist so, damit merkst du, es ist eher so ein, wie so ein Agentenfilm aus den 70ern, die auch so ein bisschen leichtfüßiger sein sollen. Und es ist eher hoffnungsvoll. Also auch weil das ganze Ende eigentlich ab der Hälfte ist nichts mehr gleich. Erst bis zur Hälfte so eine der Polizist, der sich dann anfreundet und aber danach ändert sich das völlig. Und ich dachte so, wenn man das als eigenständigen Film guckt und wenn John Woo gesagt hätte, der Film heißt, was spielt in Paris, also er hätte irgendwas mit Paris, Kill Paris oder Paris Killers oder was auch immer, dann wäre das, glaube ich, ein Film gewesen, den man nicht so schlecht bewerten würde. Aber weil er sich dazu entschieden hat, es als Remake zu verkaufen, denken sich alle, die den 89er-Klassiker kennen, was zur Hölle soll das sein? Das passt überhaupt, ist kein Remake. Das ist ein Reimagining oder ein Film, der dummerweise denselben Namen hat. Und das ist das Skurrile. Wenn ich den als The Killer Remake bewerten würde, wäre das ein Stern. Wenn ich den als eigenständigen Film bewerte, wären das so 2,5, vielleicht sogar 3, weil ich gerade Oma Sai richtig gut finde und auch den neuen Tonfall, der passt eigentlich ganz gut zu der Geschichte, auch wenn man hier nichts sieht, was man nicht schon 1000 Mal gesehen hat. Und es vor allen Dingen auch die Action, nochmal im Gegensatz zu, letztes Jahr kam ja dieser Silent Night von John Woo raus, wo der Hauptcharakter ewig nicht sprechen kann. Da ist die Action auch nicht viel besser. Also das hat John Woo über die Jahre gefühlt so ein bisschen verlernt. Vor allen Dingen die tolle Kamera aus dem Original ist nicht mehr da. Sodass du dann halt echt da sitzt und denkst so, ja, was mache ich jetzt? Gerade als Filmkritiker, was mache ich jetzt? Ignoriere ich, dass sie den Film als Cash-In verkaufen zu The Killer und bewerte ihn eigenständig? Oder sage ich, ja gut, ich muss, wenn sie es quasi erzwingen, bewerte ich ihn als Remake und dann sieht es aber richtig düster aus für die Nummer. Ich glaube, das könnt ihr selber entscheiden. Wie gesagt, ich kann euch leider nicht sagen, wann dieser Film in Deutschland startet. Aber falls ihr zu denen gehört, die alle Streaming-Anbieter besitzen und auch einen Peacock-Account haben, der ist jetzt da zu haben. Und ich informiere euch nochmal, falls er hier in Deutschland dann startet. Aber John Woos neue Phase, die er da angestoßen hat, weil er hat ja auch eine ganze Zeit lang gar nichts mehr in Amerika gemacht, den hat er jetzt ja in Europa beziehungsweise komplett in Frankreich gedreht. Ich habe keine Ahnung, was der Plan ist, was er sich da denkt, aber das ist der Stand.
Das klingt auf jeden Fall wie perfekt verpassen, kann man denken.
Ja, und irgendwie, ja.
Sag mal, dieses Y2K, sagt dir der Film was? Dieser Film mit Rachel Zegler und über den Millennial Bug, sehe ich gerade auf IMDb, richtig weit oben in der Liste, der ist in den USA anscheinend schon raus, aber bei uns gibt's für den nicht mal einen Start.
Ist der nicht geschrieben von Seth Rogen hier oder von wem ist der geschrieben? Jonah Hill.
Hill habe ich hier gesehen in Credits mit drinne. Und versuch mal gerade zu finden, wann er kommt. Der ist in den USA, kommt der auch erst im Dezember. Yeah. Ah, okay. Sieht interessant aus. Okay, ich habe jetzt gar keine Lust mehr über Horizon zu reden, so richtig.
Ich habe nur gesehen, du hast ihm auch nur 3 Sterne gegeben.
Nein,
ne?
ich habe ihm 3 Sterne gegeben, aber ich finde ihn schon besser, denke ich, als du. Ich gebe dir aber bei deinen wichtigsten Punkten recht, dass da sehr viele Handlungen parallel laufen. Und was aber klar ist, ist, dass einfach diese 3-4 Filme, 3 Stunden, die geplant sind. Diese 12 Stunden sind eindeutig heutzutage als Western eine typische Serie aus einer Hand von Taylor Sheridan. Vor allem gibt das hier ist quasi eine Western-Geschichte. Wir sind 1860er Jahre, nee, 1800, lass mich gucken, 60 Jahre doch. Und es gibt quasi diesen Traum der Siedler, egal woher du kommst, dir eine neue Heimat zu errichten. Und eine Stadt soll Horizon heißen. Das ist so der Aufhänger an einem Fluss. Das Einzige, was man aber merkt, da sind dann schon drei Gräber, da haben schon mal drei versucht, eine Siedlung aufzubauen, weil das ist Apachenland und die wehren sich auch dagegen. Und je mehr Siedler kommen, umso blutiger wird's. Das ist eine Geschichte. Dann gibt's aber eine Geschichte von einem Minenbauer, der auf eine Prostituierte trifft, die auch nach einem besseren Leben sucht und die aber auch ein Stück weit gejagt wird. Und dann gibt's wieder die Geschichte von einem Siedler-Track. Und vor allem dieser Siedler-Track, das ist ja im Grunde komplett die Geschichte in 1883, dem Weltklasse-Serien-Spin-off zu Yellowstone. Die Serie, die für mich die beste ist aus dem ganzen Yellowstone-Franchise. Und das sind wirklich Geschichten, die kannst du in Serienform erzählen, weil du hast hier das Problem bei Horizon, du hast einfach, und da untertreibe ich nicht, dutzende Figuren, die relevant sind und über gefühlt schon über 100 Sprechrollen allein im ersten Film. Ja, aber
ich weiß zum Teil nicht mal, ob sie relevant sind. Also so wirklich.
Ich denke, da wird sehr viel zueinander laufen, aber das ist komplett, wie man seit 5 oder 10 Jahren seriell erzählt. So erzählt man nicht mehr Kino. Und vor allem, weil er 2 Filme abgedreht hat, hast du die letzten 5 Minuten kompletten Ausblick über den zweiten Teil. Und ich saß in einem Kino, das war schon nicht sehr voll. Und als der Film ausging, waren die Leute so, was ist denn das jetzt für ein Ende? Das ist ja unbefriedigend und da war richtig so ein Raunen, wie das jetzt nach 3 Stunden zu Ende geht. Aber, und das muss ich wieder sagen, als einer, der so diese Western-Serien liebt, der ist richtig schön fotografiert, also von den eisigen Bergen Montanas über die Wüste New Mexicos bis hin nach Wyoming ins Herbstliche, super tolle Bilder. Ich mag die Atmosphäre, der ist von der Ausstattung richtig gut gearbeitet. Kevin Costner hat immer noch eine Aura, wenn er auftritt, auch wenn er gar nicht so viel Screentime hat. Und jede dieser Geschichten finde ich für sich interessant, aber in Serienform und zu Hause. Im Kino ist die Erwartungshaltung eine andere. Dieses Tempo und diese Menge an Handlung, das ist zu viel, da verhebt er sich. Und kann mir auch nicht vorstellen, dass er da jemals Teil 3 und 4 wird drehen dürfen, zumindest fürs Kino. Ein Streamer kauft das vielleicht irgendwie, aber so glaube ich da nicht dran. Ich fand das okay und da steckt sicherlich Potenzial drin, aber da musst du auch Fan sein von diesen Neo-Western.
Ja, schade.
Naja, schade. Ich fand es jetzt gar nicht so schlimm, weil es ging für mich wirklich, ich guckte auf die Uhr und merkte so, oh, schon eine Stunde rum. Aber nicht so im Sinne von wegen, das ist jetzt nur gut, sondern ich war darauf eingestellt, ne, als wäre, würde ich durch so ein Museum gehen, wo man weiß, er dauert jetzt halt 3 Stunden und dann gucken wir mal. Ich war auf Schlimmeres eingestellt. Aber für mich war das in Ordnung, aber auch nicht mehr.
Haben
so,
wir's.
Haben wir es für heute, oder? Haben wir es. Nächste Woche sehen wir uns wieder, liebe Leute, oder hören uns wieder. Die Woche drauf können wir uns 2-mal wiedersehen. Auf der IFA und in Hamburg. Aber da, das habt ihr inzwischen mitbekommen. Vielen Dank, dass ihr...
Nee, Hamburg haben wir noch nicht gesagt.
Nee, haben wir letzte Mal gesagt. Die aufmerksamen Leute...
Ich sag's ganz kurz nochmal, bevor wir uns verabschieden. Okay, ich weiß, wir Schluss machen, aber...
Nee, ich weiß gar nicht mehr, ob es noch Tickets geben wird, wenn diese Folge online geht. Und das wäre natürlich dann schade.
Ich sag's nur trotzdem mal, wir können den Link unten reinposten. Am 7.9. sind wir in Hamburg. Das ist ein Tag nach der IFA, also haben wir ordentlich was zu tun. Und da ist aber die große Experian-Eröffnung des Experian Hamburg, wo ganz viele Sachen passieren werden. Die Rocket Beans werden zum Beispiel Morton Manor live machen. Und wir machen einen Filmquiz. Und mit wir meine ich, ich werde das moderieren. Und dann treten die 4 krassesten Filmgeeks gegeneinander an, nämlich... Und das ich. Wären dann 3, ja. Daniel Schröckert ist dabei, Yves ist dabei, Sebastian dabei und Robert ist dabei.
Ziehen wir nachher Stäbchen, wer mit wem? Welcher wird mein Partner? Weißt du das schon?
Ich hatte überlegt, du gegen die anderen 3. Nee, dann, ich würde dir entweder Schröckert oder Yves an die Seite stellen.
Ah, ich komme mit Yves gut klar. Gib mir Yves.
Okay, machen wir das so.
Sehr gut.
Alles klar. Haben wir
also
schon
ich mag Dani auch. Ich mag Dani auch. Nicht, dass es einen falschen Hals kommt.
Aber ich glaube, so ist es auch ganz fair. Ich glaube, das gleicht ganz gut aus, weil du bist ja gegen deiner, was du ja mal sagst, das ist ja ganz schön Quatsch, dass du gar nichts weißt. Du bist halt eher so im modernen Kino unterwegs und kennst vor allen Dingen so auch so Schauspielnamen. Yves ist so einer, den kannst du fragen, was hat diese Figur im Film bei Minute 26 gesagt? Der hat ein irres Gedächtnis. Da habe ich erst am Wochenende wieder über ihn gesprochen, weil wir waren beim Karaoke singen, er und ich, und der kennt die Texte von irgendwelchen Obskuren.
Immer schön zu hören, was ihr so macht, wozu ich nicht eingeladen werde.
Ich war auf seinen Geburtstag eingeladen. Das,
ach so.
Ich war der Einzige, der
eingeladen. Ich lade den hier in mein Dings ein und okay, alles gut. Nee, alles gut.
Und deswegen, ich glaube, ihr seid schon ganz stark. Ich meine, Schröckert könnte wahrscheinlich euch 3 alleine in die Tasche stecken, wenn er einen guten Tag hat.
Ja.
Aber wir gucken mal.
Aber wenn er zu gut ist, dann machen wir uns einfach über ihn lustig. So macht man das doch. War da in der Schule früher auch so.
Also Ticket gibt's vielleicht noch, wenn nicht, dann nicht, aber dann könnt ihr das auf meinem Kanal wieder live gucken. Das wird wieder live gestreamt parallel. Ich erwarte entweder...
Ab 19 Uhr am 7. September. Mhm,
genau, um 19 Uhr. Ich erwarte entweder großartige Unterhaltung oder ein absolutes Desaster, vielleicht sogar beides. Okay, deswegen,
das wird großartig. So, danke, liebe Leute. Nächste Woche geht's weiter mit vielleicht spannenden Themen. Es wird schon was passieren. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.